Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kick-Ass Post-Race-Radio-Podcast nach dem Rennen in Hamburg, zu dem wir jetzt ein klein wenig länger gebraucht haben als im Kraichgau. Im Kraichgau haben wir es direkt nach dem Rennen im Hotelzimmer geschafft. In Hamburg warst du erst durch schnell geschafft, Flori.
Ja, hallo erstmal auch von mir. Ja, ich muss sagen, im Kraichgau war irgendwie ein bisschen entspannter nach dem Rennen. Da war einfach natürlich auch weniger los, weniger Medienrummel. Es war natürlich auch im Ende ein kleineres Rennen. Und in Hamburg, ja, da hat es kurz gedauert, bis ich wieder vom Boden aufstehen konnte.
Ja, aber vollkommen zu Recht, würde ich sagen, dass du da eine Weile gebraucht hast, denn du hast wirklich alles auf der Strecke gelassen und hast dafür, dass es so früh in der Saison war, auch, glaube ich, in unseren Augen einfach einen fantastischen Tag hingebracht. Und lass uns doch einfach mal durch den Tag marschieren, oder wir können ja eigentlich von Kraichgau nach Hamburg marschieren. Wie war deine Woche zwischen den beiden Rennen?
Also ich muss sagen, das Rennen in Kraichgau, das war ja so super kalt und ich musste auch echt schnell rennen, um das Rennen für mich zu entscheiden. Klar, am Ende war der Vorsprung so, dass man sagen könnte, ja, hätte es auch langsamer rennen können, aber ich wollte halt auch einfach ein bisschen sehen, was geht und wo ich stehe. Und die Strecke geht ja sehr viel hoch und runter und ein paar enge Kurven und so. Und ich habe einfach das Rennen richtig in meinen Beinen gemerkt. Also das war vom Impact höher, als ich es erhofft hatte. Also ich war wirklich ziemlich angenockt, würde ich sagen. Und habe auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag echt ja auch mit dir immer wieder zu dir gesagt, so, oh, meinst du, ah shit, ey, ich hoffe, das macht jetzt nicht alles kaputt für Hamburg. Und hab's ein bisschen vielleicht bereut, so ein bisschen, aber du hast immer gesagt, so, hey, easy, das Rennen ist Sonntag. Und das war wichtig, glaube ich, wirklich. Ich habe jeden Tag gebraucht, um mich wirklich final zu erholen. Ich habe einfach meinen Oberschenkel so ein bisschen gemerkt, weißt du, einfach so Kleinigkeiten. Zum Glück kam dann der Chris Neitzert noch nach Hamburg. Und der hat mich dann jeden Tag behandelt. Und dazu muss man sagen, das ist eigentlich sowas. Also eigentlich ist bei mir so, dass ich eine Behandlung gerne so Mittwoch, Donnerstag mag. Und dann ist es wie so, dass ich nicht mehr möchte, dass irgendjemand meine Beine anfasst, weil man irgendwie habe ich da wie so ein bisschen Angst, dass da noch, weiß ich nicht, irgendwas verändert wird. Keine Ahnung. Also irgendwie ganz komisch, weil es kann ja auch schon manchmal sein. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch behandeln lässt, dass die Beine sich nach einer Behandlung manchmal nicht unbedingt besser anfühlen und es einfach ein paar Tage braucht, bis man dann wieder auch so den Tonus hat, den man haben möchte für ein Rennen. Und ja, ich meine, wir haben die Behandlung eigentlich bis Samstag durchgezogen, weil es einfach gefühlt notwendig war von der Muskulatur. Und ja, da war ich natürlich jetzt, oder bin ich super dankbar, dass ich den Support da vor Ort hatte und zeigt einmal wieder mehr, was es alles braucht, um dann halt wirklich auch on point an der Startlinie zu stehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass halt so diese Pre-Race-Nerves da auch noch mit reingespielt haben. Das ist einfach so, dass jedes Zwicken oder irgendwas einfach nochmal wie so intensiviert wird durch die Nervenanspannung, die man vor dem Rennen hat. Und ich muss sagen, die war wirklich mit dem Ankommen in Hamburg gleich in der Lobby der Cat in die Arme gelaufen. Das war einfach, die Spannung in der Luft war einfach extrem hoch.
Aber glaube ich auch gut, weil du musst natürlich den Bogen auch spannen, bevor es halt zu so einer Entladung kommen kann. Und also ich bin super dankbar, dass wir unser ganzes Team wirklich da an den Start gebracht hatten. Mentale Unterstützung mit Andrea, die noch dazu kam. Andrea, eine sehr, sehr gute Freundin von dir aus München, die sich das Wochenende Zeit genommen hat, und um dich und uns da zu begleiten und einfach bekannte Gesichter.
Wie nebenbei erwähnt, Andrea Dapplander, eben auch super coole Naturkosmetik macht, die ich auch immer schon wieder erwähnt habe, dass wenn jemand da auf der Suche ist, hat er den Namen vielleicht auch schon mal gehört.
Genau, und da ist ja auch noch ein ganz anderes Projekt eigentlich in der Pipeline hinten dran.
Zusammen mit Andrea, ja, es ist ein, aber da kommen wir dann mal anders zu. Aber da gibt's auf jeden Fall etwas, auf das ihr euch, glaube ich, schon freuen könnt.
Genau, und wie gesagt, wir hatten halt einfach unser gesamtes Team mit am Start. Kenyon, oder in Form von Jens Neuber, der hat uns zum Beispiel die Räder hochgefahren und alles ready gemacht. Also das heißt, wir hatten eine relativ easy Nummer, da alles jetzt an den Start zu bringen und auch alles das, was wir uns quasi gewünscht haben, Supporterräder und Dinge, die wir quasi brauchen, um so einen Tag wirklich dann so zu begleiten, wie wir es uns vorstellen. Chris war, wie gesagt, mit dabei, Marcel und Carla waren mit dabei, Julius mit der Filmcrew im Hintergrund und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was super cool ist, dass wir die Truppe so mit hinnehmen konnten, dadurch, dass es ein Stück weit Home Race war, wenn man Hamburg als Home Race bezeichnen darf, ja. Aber halt einfach als deutsches Rennen. Und ja, damit war, glaube ich, wirklich die Startrampe gebaut für einen sehr, sehr spannenden Sonntag.
Genau, Marcel und Carla, für die von euch, die es nicht sagt, Marcel Hilger und Carla Nagel, die einfach ja mich vor allem fotografisch begleiten und deren Bilder ihr dann auch auf meinem Instagram immer wieder seht, genau. Ja, das war das Schöne und das war sicher auch der Grund, warum ich mir Hamburg in den Rennkalender gesetzt habe. Ich musste ja kein Ironman-Rennen machen bis Hawaii, einfach weil ich durch den WM-Titel sowohl qualifiziert als auch validiert war. Das ist eine neue Regel von Ironman. Das heißt, das war schon auch ein Stück weit eine neue Erfahrung, ein Rennen auszuwählen, also so früh im Jahr, wo ich jetzt nicht irgendeiner Quali oder so hinterherjage, sondern wo ich an den Start gehe, einfach weil ich Bock habe, weil ich richtig Bock auf Hamburg hatte. Vor 3 Jahren war ich da schon mal am Start.
In der gleichen Kombi mit Kraichgau übrigens. Das genau. War quasi das, ich sag mal, das war die Frustbewältigung nach einem verpassten St. George WM. Ja, hatten wir das genauso eingeplant. Und da war es quasi mehr oder weniger so wieder gesund und wieder reinkommen. Jetzt war es ja wirklich eine ganz bewusste Entscheidung auch zu sagen, ja, was, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, was du dir mit dem Weltmeistertitel verdient hast, dass du sagen kannst, was sagt mir mein Bauch, was sagt mir meine Seele, was möchte ich da machen, ja? Und genau diese Entscheidung würde ich fast noch als nächste Schritt von Kraft bezeichnen, ja, dass du im Driver Seat warst bei dieser Entscheidung. Ich will dahin, ich will das machen, ist etwas anderes als ich muss eine Qualifikation holen oder ich muss das machen, um die Pro Series zu vollenden, sondern du bist dort aktiv hingegangen, weil du gesagt hast, ich habe daran gute Erinnerungen und ich habe Lust, diese Rennen zu machen.
Ja, und auch ich weiß, da kommt ein starkes Feld
ja.
Auf einer Strecke, die komplett anders ist als Nizza. Und ja, kann man ja auch einfach mal hier sagen, weißt du, ich bin vom Körpergewicht eher leichter, was für Nizza hervorragend war, für die Anstiege, was für eine flache Radstrecke aber durchaus ein Nachteil sein kann, weil auf einer flachen Radstrecke zählt einfach die absolute Power, die man rausbringen kann. Und wenn man zum Beispiel eine Solveig Losves anschaut oder am Ende auch eine Cat, die wiegen einfach ein paar Kilo mehr. Das heißt, die können auf einer ebenen Strecke einfach mehr Power erbringen auf dem Rad. Und ich wusste, dass ist für mich eine Herausforderung, da auch mitzufahren unter Umständen.
Nominell ist, glaube ich, ja auch das der größte Unterschied gewesen, wenn man angeschaut hat, wenn man die Vorzeichen für das Rennen angeschaut hat, war es so, wo der größte Gap zwischen Cat und dir war. Deine Vorleistung auf der Langstrecke war, glaube ich, eine 4:31, ja, also deine beste Radzeit bis dahin. Ja, das siehst du auch immer wunderbar in den Tri-Ratings von Thorsten Radde, dass du da eigentlich schwächer nominell von den Zeiten geratet, was natürlich mit der Nizza-Leistung auch, sage ich mal, on eye level, aber auf einer komplett anderen Strecke, wie du vollkommen richtig sagst. Und dann kommt dazu, ja, das Körpergewicht, natürlich ist es eigentlich Power pro CDA, ja, aber dass das für dich eine größere Herausforderung ist, weil du anteilig eine höhere Leistung pro Kilogramm erbringen musst, um den gleichen Speed dahin zu bringen, genau.
Genau, auf jeden Fall, das war einfach so in Summe und ich meine, die Startliste war ja eigentlich bis eine Woche vorher auch noch krasser. Da wären noch 2 weitere Weltmeisterinnen draufgestanden, die dann leider aus weiß ich nicht welchen Gründen nicht an den Start gehen konnten. Von daher war das etwas, wo ich mich drauf gefreut habe, wo ich aber auch wirklich wusste, es ist einfach so früh in der Saison und wir verfolgen einen Plan, der vorsieht, dass ich wirklich über die Saison mich steigern kann. Das klingt jetzt ein bisschen blöd irgendwie mit dem Ergebnis vom Wochenende, aber so ist der Plan zumindest und auch von den Trainingseinheiten, die wir gemacht haben und so weiter, verfolgen wir diesen Plan. Das heißt, ich wusste schon, also es kann durchaus sein, dass ich hier nicht die stärkste Athletin am Start bin, weil eine Cat das schon gezeigt hat, dass sie in richtig krasser Form ist in Texas und da muss ich echt sagen, da wusste ich nicht, kann ich diese Form, die sie da jetzt schon hat, in irgendeiner Form schon matchen?
Genau, und auf der anderen Seite haben wir aber auch drauf spekuliert, dass es was zu lernen gibt. Und das war ja eben auch das, was wir im Vorfeld gesagt haben. Es gab eigentlich drei große Rennszenarien, die da sind, und es gibt ein Rennen um den Sieg und es gibt ein Rennen um die Hawaii-Plätze innerhalb des Rennens, und dass wir das so aufgedröselt hatten und dass wir gesagt haben, wo wir dich positionieren wollen, in welchen Konstellationen die passieren können in diesem Rennen nominell, und dass das eben auch, glaube ich, gerade im Frauenracen eine neue Dimension ist. Also es war sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommt, dass es entweder einen kleinen Break-up gibt oder dass es quasi auch diese ganz große Frauengruppe, die hat es jetzt tatsächlich nicht gegeben, weil Jackie und auch Marjolaine nicht dabei waren, die nominell quasi auch noch mit da in diesen Radpulk aus meiner Sicht zumindest reinzurechnen waren. Aber dennoch hattet ihr eine korrekte Raddynamik, die dahin kam, ja, die am Ende auch zu einer sehr schnellen Radzeit geführt hat. Aber das ist, glaube ich, etwas Neues, dass es nicht darum geht zu schwimmen, dann sein bestes Rad und so weiter, dass es jeder sozusagen für sich macht. Wir kennen das bei den Herren seit einigen Jahren, ja, dass diese Dynamiken eine immer größere Rolle spielen, gerade dann, wenn es nur die 12-Meter-Regel gibt, dass es dann...
Und eine flache Strecke.
Genau, und eine flache Strecke, und dass es dann relativ hermetische Rennszenarien gibt. Und von daher war es ein Stück weit nicht unbedingt ein Wunsch, dass sowas passiert. Von mir war es vielleicht mehr Wunsch, dass so etwas passiert, weil ich wollte, dass du so etwas vor Hawaii mal erlebst, also dass man sich darin taktisch verhalten muss, ja, und dass man das auch üben darf, bevor so etwas bei einer Weltmeisterschaft mal wirklich an den Start kommt, ja.
Genau, aber ich glaube, bevor wir mal in Schwimmen, Radfahren und Laufen reingehen, war es einfach die Ausgangssituation war ja wirklich, dass ich da bin, um zu lernen, um auszuprobieren, um zu erleben und eigentlich wirklich die Freiheit hatte, auch zu riskieren. Also einfach zu schauen, was geht. Und das war irgendwie cool. Das war, glaube ich, auch ja mental einfach ein guter Zustand, mit dem ich da in das Rennen reingegangen bin. Ich hatte auch keine Angst vorm Verlieren, ja, weil ich einfach weiß, wo wir stehen im 1. Juni an dem Sonntag und so weiter. Und ich glaube, das hilft halt auch in bestimmten Situationen, dann eben auch ein Risiko einzugehen oder nicht, oder in unbekanntes Terrain den Fuß zu setzen, was irgendwie Speed und so weiter angeht. Und ja, insofern war es auf jeden Fall eine richtig coole Entscheidung, dass wir beschlossen haben, Hamburg zu machen. Und jetzt können wir ja mal zum Renntag kommen. Der hat ja auch schon mit, nicht ganz undramatisch angefangen.
Ich glaube, dass das vielleicht von außen gar nicht so zu sehen war. Wir wollten am Tag vorher nochmal die Strecke abrollen mit dem Auto nochmal, weil du den Wechselzonenausgang und den Teil im Prinzip in Richtung Reeperbahn, also in den Hamburger Westen raus, nicht abfahren konntest wegen viel Verkehr. Haben wir gesagt, komm, wir fahren das im Auto ab. Waren wir sozusagen dann schon gehindert, weil uns drei große Wasserwerfer der Polizei im Wege standen. Also in Hamburg war viel los übers Wochenende, und ich glaube, es war auch noch ein Unglück in einem Krankenhaus und so weiter. Also da war richtig viel einfach innerhalb der Stadt mit Demos, mit Sportveranstaltungen, mit einer Klimakonferenz und.
Die Stadt war gefühlt schon auch aufgeladen irgendwie so, genau. Das hast du gemerkt.
Und dann kam dazu eben noch eine relativ explosive Wetterlage, und da muss ich sagen, größten Respekt vor denjenigen, die das Rennen da so gehandelt haben, ja, weil es kam am Morgen die Wettermeldung, und die hatten eine Unwetterwarnung tatsächlich eigentlich bis in den Süden Hamburgs, die wurde dann auf Hamburg erweitert, bis 8 Uhr eigentlich morgens. Und ich weiß nicht, wer das jetzt ganz genau war oder ob es ein Team hinten dran war, aber die haben es geschafft, den Start um eine Stunde nach hinten zu verzögern und im Prinzip damit das Rennen gerettet. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Glücksbeispiel davon, was Veranstalter für ein Risiko eingehen, was sie damit aushalten sozusagen, weil die Unwetterwarnung ging eigentlich länger. Das Rennen wurde dabei bereits gestartet, und es war aber so, dass die letzte Wolke sozusagen abgezogen war, 5 Minuten, und dann fiel der Startschuss.
Ja, die hatten wirklich krass gute Informationen, ja. Und ich glaube, man muss wirklich auch nochmal sagen, gerade mit dem tragischen Vorfall von vor 2 Jahren ist, glaube ich, in Hamburg auch wirklich niemand daran interessiert, dass da nochmal was passiert. Und ja, ich meine, unser Wecker, der hat um 3 Uhr morgens geklingelt. Der Start war auf 6.15 Uhr angesetzt für die Profifrauen. Und ich glaube, so gegen 4:30 wollten wir los Richtung Wechselzone, die um 5 aufmachen sollte. Und ich wusste eigentlich von meinem Start vor 3 Jahren, dass dadurch, dass diese Wechselzone ja endlos lang ist, also 700 bis 800 Meter, dass man sehr lange braucht auch, um dann von seinem Fahrrad wieder zum Schwimmstart zu kommen und so weiter. Da hatte ich vor 3 Jahren auch schon, also das war alles wirklich mit der heißen Nadel genäht da und dann ging es direkt ins Wasser. Und deswegen hatten wir eigentlich für uns gut Zeit eingeplant, als wir dann aber runtergegangen sind, um zur Wechselzone zu gehen, hieß es da schon, oder da kam dann im Endeffekt eigentlich so ein bisschen die erste Meldung von Ironman, hier, wir erwarten gleich ein Riesengewitter, die Wechselzone wird nicht öffnen, bleibt irgendwo im Trockenen. Und ja, dann haben wir uns im Endeffekt ja eigentlich wieder aufs Hotelzimmer zurückgezogen, gewartet auf das nächste Update, was dann auch im Endeffekt kam. Und dann wurde es aber doch halt echt ein bisschen tight auch, weil es dann plötzlich hieß, die Wechselzone öffnet um 6.30 Uhr und um 7 Uhr ist der Start der Frauen. Und das eine halbe Stunde, um sein Fahrrad zu checken, da hoffentlich nichts defekt vorzufinden, diesen ganzen Weg zu gehen, irgendwie noch sein Warm-up zu machen und dann ins Wasser zu gehen, das war echt ja wirklich ein Straf für uns. Und ich glaube, sogar eine Profiathletin hat es nicht geschafft. Also die durfte dann trotzdem irgendwie noch starten, aber mit Rückstand halt.
Habe ich leider nicht ganz mitbekommen.
Ja, also ich habe es auch nur erzählt bekommen. Bei mir hat es zum Glück gut geklappt. Also ich war mir dessen halt bewusst und habe dann wirklich versucht, keinen Handgriff zu verschwenden. Und zum Glück war an meinem Fahrrad auch alles okay. Jetzt rückblickend, da mein Tacho ja nicht funktioniert hat, weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwie nochmal hätte mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was rückblickend gut daran war, dass ich auch gar keine große Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie nervös ich jetzt bin und was da jetzt auf mich wartet und so weiter, sondern ich war in so einem Funktionsmodus und konnte tatsächlich auch noch ein paar kurze Trocken-Gummiseil-Aufwärmübungen machen. Und ja, bin dann eigentlich relativ zügig ins Wasser. Es war ein Wasserstart und das Wasser war so 17, 18 Grad. Also jetzt auch nicht unbedingt warm, aber zum Glück auch nicht grenzwertig kalt. Also 3 Tage vorher war es, glaube ich, noch bei 16 Grad. Also da hatte wirklich ja nochmal ein bisschen Sonne an den Vortagen geholfen. Und ja, dann ging es auch echt super zackig los. Und ja, dann hat eine Schwimmerfahrung begonnen, die ich so auch noch nicht hatte.
Ja, von außen war es eigentlich ganz cool, weil du warst in der Gruppe drin. Ich glaube, ein paar Leute im Stream haben hier und da dann gezweifelt. Den habe ich nur kurz auf dem Handy angehabt, aber was ja natürlich auch wieder, also ich glaube, nur in Rot kannst du näher im Schwimmen dabei sein. Also ich meine, in Hamburg kannst du wirklich ja auch unter der Brücke stehen und hast dann halt, klar, sind das 5 Meter zu den Schwimmerinnen dann? Also du kannst genau checken. Also für mich war das jetzt nicht so aufregend, weil ich genau wusste, du bist an der Position, die wir uns gewünscht hatten. Ja, das ist gut gelungen und du konntest da agieren, ja.
Ja, was, glaube ich, ein bisschen unglücklich war, dass Ironman irgendwie 3 pinke Kappen vergeben hat und aus dem Farbspektrum, aus dem man wählen kann, jetzt nicht alle Farben ausgewählt hat, sondern einige doppelt vergeben hat. Also das war, glaube ich, ein bisschen unglücklich. Aber ja, Kat hatte sich ganz links positioniert. Ich war ungefähr in der Mitte beim Start und ich habe gesehen, dass sie super weit zur Seite rüberzieht und richtig Gas gibt, weil natürlich war ihr Plan, mich direkt loszuwerden. Und ich glaube, am Anfang hatte sie auch so ein paar Meter Vorsprung, aber das hat dann, sage ich mal, meine Gruppe da dann auch wieder geschlossen. Dann kommt relativ schnell ja diese erste Brücke, wo man wirklich, ich weiß nicht, wie lang es ist, aber es sind wahrscheinlich schon 20, 30 Meter, wo man einfach im Stockdunkeln durchschwimmt. Da hat mir dann irgendjemand eine mitgegeben, wo ich dachte, okay, das war jetzt nicht aus Versehen, vielen Dank. Aber das ist in so einer Situation dann echt auch sowas, was irgendwie einem wie nochmal so ein, keine Ahnung, Adrenalinschub gibt oder so. Und Kat hatte dankenswerterweise eine sehr auffällige Farbe, also die hatte so eine gelbe Kappe, das heißt, die konnte ich wirklich gut sehen und ich wusste ja auch, dadurch, dass Stephanie Clutterbeck, die eigentlich die stärkste Schwimmerin gewesen wäre, die hat kurz vorm Start beschlossen, dass sie nicht starten kann. Und deswegen war es irgendwie dann doch relativ schnell klar, wenn ich da mithalten kann, also wenn ich irgendwie an Kat dranbleiben kann, Anna Solveig, die auch einfach ja von der Kurzdistanz kommt, auch eine gute Schwimmerin ist, wenn ich da mithalten kann, ist das schon mal ein sehr guter Start für mich. Und das hat natürlich Spaß gemacht.
Ich glaube, du warst die ganze Zeit, also für mich sah es so aus, als ob du die ganze Zeit an Solveigs Füßen warst.
Genau, also ich bin ein paar Mal so auch zur Seite um sie rum. Also das Problem war, sie hat einen echt krassen Beinschlag gemacht, was natürlich schön ist, wenn man da, weil man da so ein bisschen mitgezogen wird. Aber es hat mir halt auch komplett die Sicht nach vorne versperrt. Also weil normal versucht man ja immer ein bisschen wie so ein Krokodil nur so die Augen aus dem Wasser zu heben. Und das war nicht möglich. Also ich musste schon immer meinen Kopf richtig aus dem Wasser halten. Und wenn ich mir jetzt so rückblickend halt die Schwimmbilder anschaue, habe ich natürlich auch mit Marco Koch hier, meinem Schwimmcoach, dann nochmal angeguckt, ist halt, ich sag mal, die Hauptkritik, ey, der Kopf ist einfach viel zu hoch. Aber das war halt wirklich dem geschuldet, dass vor allem, sage ich mal so, nach 25 Minuten, wo Cat dann das erste Mal angehalten hat, dann halt auch wirklich losging, dass ich immer gucken musste, was macht die jetzt gleich und so weiter. Und ich kannte halt Solveig noch nicht so wirklich und wusste nicht, bleibt die immer dran, was macht die, wie hart ist das jetzt für die und so weiter. Von daher hatte ich immer das Gefühl, ich muss so in dieser Hab-8-Stellung sein und das hat sich dann auf jeden Fall darin geäußert, dass ich halt immer gucken musste. Und genau, ein paar Mal hatte ich so das Gefühl, ich würde lieber an ihr vorbei, damit ich noch besser sehe, was vorne passiert. Aber am Ende habe ich schon so dann gemerkt, okay, ich glaube, ich meine, es kommt schon irgendwann so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, okay, das bleibt jetzt so, wie es ist und so schwimmen wir das jetzt zurück. Wie gesagt, ein Move, den ich so noch nie erlebt habe in einem Rennen, ist halt eine Cat, die plötzlich von Vollgas Stopp macht, sich einmal nach hinten in die Gruppe begibt, gecheckt hat, dass ich dabei bin, und von dem Moment an dann halt das Taktieren angefangen hat. Sie hat, glaube ich, auch mich mehrfach irgendwie angeschrien, habe ich aber überhaupt nicht gehört, weil Punkt eins, ich hatte zwei Badekappen auf und ja eigentlich auch versucht, meinen Kopf unter Wasser zu nehmen. Aber die Bilder zu sehen ist schon witzig, weil ich meine, man muss schon sagen, es war halt der Start von, dass ich gesehen habe, ey, die hat so einen Hyperfokus auf mich. Das habe ich halt noch nie erlebt, ja, weil ich meine, natürlich bei einer WM oder so, da sind ja nicht nur zwei Favoritinnen am Start, sondern mehr. Und das war natürlich jetzt dann schon so was Besonderes, was sich da zusammengebraut hat, dass es irgendwie wirklich auf nur dieses Battle da zwischen uns oder sie zumindest scheinbar nur den Fokus auf mich hatte. Und dann halt immer wieder versucht hat, quasi hinten ganz locker zu schwimmen, dann wieder zur Seite rauszuziehen, übelst anzuschwimmen, um halt eine Attacke zu machen, um zu versuchen, mich wieder loszuwerden. Und so ging es dann eigentlich die ganze Zeit bis zum Schwimmausstieg. Genau, ich habe versucht, halt cool zu bleiben, dran zu bleiben. Ich glaube, wir haben schon natürlich ein bisschen Zeit verloren, das kann man schon sagen, also wir hätten wahrscheinlich schneller schwimmen können, aber so wie du das jetzt am Anfang schon gesagt hast, das sind jetzt halt Dynamiken, die in diesem Sport entstehen, die auch durch Rivalitäten entstehen, die durch immer engere Felder entstehen auch.
Und die auch weitergehen werden. Ich glaube, spätestens dann, wenn Arne, Chelsea, Lucy dazukommen, wird das Ganze nochmal. Dann kommt eine Taylor auf Hawaii noch mit dazu. Und
genau, die Frage ist nur, ob eine Cat halt die Energie für solche Manöver noch hat, wenn halt vorne jemand wirklich wegschwimmt, ja, der potenziell eben auch
genau,
in allen drei
Disziplinen Also die Frage ist ja, wie sieht dann sowas aus? Ich glaube, spannend ist ja, wie entwickelt sich's weiter? Also ich glaube, du und Marco, ihr habt ja auch wirklich am Mittwoch dann schon direkt euren Race-Recap gemacht, habt euch getroffen, habt zusammen die Sachen nachbesprochen, habt auch das, sage ich mal, gesagt, hey, wie kann man das besser machen mit dem Kopf? Wie kann man das mit der Orientierung anders machen? Was würde das bedeuten, wenn du keinen Neo anhast, weil sie dann augenscheinlich die Füße ja auch ein bisschen runterdrückt und so weiter, dass man da auch möglichst viel an Sachen rausnimmt dann für die nächsten Rennen, ja, dass man einfach das lernt und trotzdem ist es schon auch eine coole Form, eine coole Komponente, die neu dazukommt, ja, und das war jetzt schon in der ersten Disziplin sicherlich eine Special One, ja, aber eine Dimension von Verhalten, die man im Rennen an den Tag legen kann.
Auf jeden Fall, ich glaube vor allem etwas, was es noch nicht so oft gab, vor allem jetzt auf Langdistanz, bei Langdistanz-Triathlon. Und es war schon hier und da ein bisschen verstörend, aber irgendwie auch, ja, weiß ich nicht. Also es hat in Summe, das hat sich ja über den Tag fortgesetzt, auf jeden Fall auch dazu, es hat dazu geführt, dass eigentlich kein Flow in irgendeiner Form also entstanden ist. Und dass es wirklich ein ganz anderes Racen war, als wie man das jetzt wahrscheinlich so im Optimalfall beschreiben würde für eine Langdistanz im Sinne von gleichmäßiges Pacing und so weiter und so fort.
Dann müssen wir vielleicht aufs Rad springen. Also ihr seid dann gemeinsam raus. Eigentlich war Jackie noch mit an der Gruppe dran, ja.
Genau, es war Solveig, die echt richtig mutig da vorangestiefelt ist, auch gut gewechselt hat und so weiter. Und man muss echt sagen, also dieses Barfuß-Schnellrennen durch diese gesamte Wechselzone, auch mit kalten Füßen, es tut einfach richtig weh. Und Genau, aufs Rad sind wir eigentlich, also zu dritt gemeinsam, wir waren da eigentlich sehr eng beieinander und dann…
Jackie war kurz dahinter?
Die hatte eine kleine Lücke, genau.
Hat dann… Und dann hattet ihr ein relativ großes Loch zu den anderen Frauen, wo ich eigentlich Marjolaine noch vorne mit dabei gesehen hatte.
Ist die alleine dazwischen geschwommen oder? Weil die war ja nicht in der Gruppe jetzt von Sarah Svensk, Anna Reichmann und so, oder?
Ja. Weiß nicht. Nee, die war dann, die war, hat glaube ich 30, also ich irgendwie 90 Sekunden.
Johanna Ahrens war noch alleine, die war immer kurz hinter uns sozusagen. Ich glaube, die hat immer, wenn Cat halt so angehalten hat oder wenn wir Full Stop gemacht haben, dann hat die halt wieder ein bisschen ran. Also ich glaube, es war ein bisschen blöd für die, weil die immer dachte so, ah, gleich habe ich sie wieder und dann nicht. Ja. Ja.
Genau, und dann seid ihr halt da so los aufs Rad. Und das war natürlich eine Konstellation, die wir auch tatsächlich vorab antizipiert hatten und überlegt hatten, okay, wie geht man damit um? Und ja, ich glaube, dann habt ihr erstmal munter durchgewechselt.
Ja, also es war schon so, dass es war, die Straßen waren sehr nass, also es waren sehr viele Pfützen und so weiter. Das heißt, es war auch klar, gerade dieser Stadtloop, der ist nicht ganz ungefährlich. Und eine Cat, die ist direkt nach vorne und hat da richtig Druck gemacht. Das war eine Taktik, also das habe ich erwartet. Das wäre ja auch meine Taktik gewesen, wenn ich irgendwie vorne gewesen wäre. Gerade auf so einem technischen Stück dann eben zu versuchen, den Druck hochzuhalten. Ich habe dann gesehen, dass eine Solveig ein bisschen Mühe hatte oder sehr vorsichtig um die Kurven und so ist. Und dann bin ich direkt an ihr vorbeigegangen, weil ich mir dachte, okay, die Cat marschiert jetzt hier durch, ich muss versuchen dran zu bleiben. Und so ging es dann relativ hektisch da durch diese Stadtschleife. Und wir haben ja dieses Race Ranger System dran, das heißt, es ist diese elektronische oder mit GPS gesteuerte Abstandsmessung mit Lichtern, die uns anzeigen, wie viel Meter wir eben hintereinander fahren. Und gerade mit Kurven und so weiter ist ja schon so, dass man immer wieder teilweise dann auch, wenn man eine andere Linie wählt, schneller irgendwie oder enger wieder dran ist. Und es ist schon so, dass dieser Race Ranger halt einfach dazu führt, dass viel mehr überholt wird, weil es dann doch passiert, dass man irgendwie aus Versehen da reingerollt ist. Und wir haben halt die klare Ansage von den Kampfrichtern, wenn das Ding rot blinkt, musst du vorbeigehen, ansonsten gibt's eine Drafting Penalty. Und da gibt's auch kein kurz Ausbremsen und den Abstand wiederherstellen, sondern das Ding blinkt, du musst vorbeigehen. Und ich glaube, dadurch kommt es in Summe auch wirklich zu viel, viel mehr so Überholvorgängen als früher, wo die Abstände ja eigentlich nur geschätzt wurden.
Und das ist, glaube ich, wirklich spannend, denn das ist ein Überholvorgang, heißt immer Overpower. Also das heißt, du musst aufs Gas, damit du jemanden, der normal, also sagen wir in einem normalen Reisetempo unterwegs ist, überholen kannst. Ja.
Vor allem du musst, wenn die anderen eben den Abstand richtig halten, musst du an allen, die da sind, vorbei. Jetzt genau, waren wir nur jetzt zu dritt, aber es könnte, bei Männern ist es ja teilweise 10 Leute oder so. Das heißt, das ist wirklich Hardcore dann auch.
Ja, das ist ein richtiger Effort. Du, natürlich, das Ziel ist es, immer so wenig wie möglich Spikes zu fahren, gerade auf einer flachen Strecke. Dann ist es so, dass wenn je gleichmäßiger du fährst, umso ökonomischer ist der Energieverbrauch und so weiter, also geringer. Du willst diese Speicher ja eigentlich gar nicht antasten und da hattet ihr jetzt, glaube ich, einen ganz ordentlichen Rock'n'Roll.
Auf jeden Fall. Also das Radfahren war echt speziell. Für mich kam halt die Schwierigkeit hinzu, dass mein Tacho halt einfach gar nicht mehr ging. Das heißt, das war schon so ein bisschen, sage ich mal, Worst Case, weil ich trainiere natürlich immer mit den Zahlen. Ich trainiere nach meinem Powermeter. Ich bekomme von dir Power-Vorgaben für so ein Rennen, eine Pacing-Vorgabe. Auch vor allem, weil wir einmal, um natürlich zu wissen, mit der Power werde ich schnell sein, aber auch um so ein bisschen zu berechnen, wie viel Energie verbrauche ich hier gerade, geht sich diese Energierechnung aus sozusagen. Und diese Orientierung hatte ich gar nicht. Und ich hatte eben auch keinen Timer, den ich normalerweise auch nutze, um meine Verpflegung zu steuern, dass ich einfach weiß, alle 10, alle 15 Minuten und so weiter. Ich wusste auch nicht die Kilometer, also ich hatte halt wenig Orientierung, sind wir schnell unterwegs, sind wir langsam unterwegs, sondern es war halt schnell klar für mich, das ist jetzt, ich muss mich jetzt nur auf mein Gefühl verlassen, was natürlich, wir haben es am Anfang gesagt, wir gehen auch nach Hamburg, um zu lernen. Es war ein richtig krasses Learning, das zu machen über die 180. Vor allem, wenn ich zum Beispiel eben, also Cat hat ja auch immer wieder Attacken gefahren und so weiter, die zu schließen, nicht zu wissen, wie viel ich hier gerade investiere, wenn ich vorne gefahren bin, nicht zu wissen, wie schnell bin ich, weil normal, ich tue ja auch zum Beispiel versuchen, in Abschnitten, wo ich sehr schnell bin, weil zum Beispiel Rückenwind ist, macht es nicht so viel Sinn, jetzt noch extrem hohe Wattzahlen zu fahren, sondern also, dass man eben wirklich so auch die Power richtig einsetzt.
Kann man ja vielleicht auch sagen, ihr seid eigentlich atypisch langsam rausgefahren, also am Deich Richtung Südosten, ja. Wart ihr, und da hat's leicht Gegenwind, das war ein Süd-Südwest, Wind, der reinkam. Klar hat der Deich euch den auf der rechten Seite auch ein bisschen weggenommen, ja, aber ihr wart da zum Beispiel beim Rausfahren langsamer als Marjolaine und auch als die Gruppe Anne Reischmann hinten dran, die sich da in dem Moment erstmal Zeit gut gemacht hat. Dann seid ihr in dem Stück, in dem ihr in den Rückenwind gegangen seid, dann auch auf der ersten Runde immer schneller geworden, ja. Das war, glaube ich, auch der Punkt, wo Solveig dann das Problem gefixt hat am Lenker. Und das war, glaube ich, auch mit diesen Kurven rechts, links, da im alten Land, als Land heißt das, glaube ich, dann, wo es dann wieder in Richtung Innenstadt zurückgeht, ja.
Also da war es für mich klar, dass Cat eben da auch versucht zu attackieren, weil es eben eine leicht technische Passage ist, da auch mit Seitenwind. Und Seitenwind bedeutet halt immer, da gibt's auch null Vorteil, selbst wenn man mit Abstand hinter jemand fährt, sondern wenn der Wind von der Seite kommt, muss jeder die gleiche Energieleistung gerade erbringen. Das hat sie eben auch immer wieder probiert. Zu der Solveig muss man sagen, die hat das mega cool gehandelt. Also ihr ein Extension vom Aero-Lenker hat sich eben irgendwie so gedreht, also da hat sich eine Schraube gelockert und sie musste dann sehr lange mit einem Arm, auf der einen Seite konnte sie in den Aero-Lenker gehen, auf der anderen Seite ist sie so runtergegangen an den Basebar.
Genau, also das finde ich in vielerlei Hinsicht beeindruckend. A, die ist cool geblieben. Ja. B, es wurde gesagt, es kommt ein Tech-Support, der nicht kam. Ja.
Es hieß, es gibt ein rotierendes Motorrad und es gab es einfach
genau,
nicht.
Genau, und das Spannende war, glaube ich, daran, dass ich war draußen im alten Land unterwegs, selber mit dem Fahrrad, ja, und habe euch dabei relativ regelmäßig gesehen. Und für mich ist es tatsächlich ein Ding, was sich mir nicht erschließt, weil wenn da ein Motorradfahrer auf dem Tech-Support unterwegs gewesen sein sollte, ja, hätte der euch innerhalb von 10 Minuten, egal wie.
Den gab's nicht, weil ja, genau, niemand hat ihn gesehen.
Genau, der wurde aber im Livestream ja immer wieder diskutiert und
Der wurde uns auch angekündigt und da muss ich sagen, das ist wirklich das für eine Europameisterschaft und da geht's richtig um was. Ja. Echt nicht in Ordnung. Also
genau, und lass uns das gerade in dem Zusammenhang, weil wir hatten jetzt halt die Situation, dass halt auch zwei Mädels ausgeschieden sind mit Platten, ja. Diese Platten waren halt eben auch keine ganz normalen Platten, sondern im Rahmen dieser Klimakonferenz war es wohl so, dass dort Menschen bewusst Glas auf die Straße geworfen haben, ja. Die zwei
Aber war das in der Stadt oder? Weil der
wenn ich ehrlich
von Jackie, der war irgendwo eben in diesem alten Land irgendwo vom Livestream her.
Ehrlich gesagt kann ich das gerade nicht vollständig beurteilen. Ich weiß nur, dass Glas geworfen wurde. Ich weiß, dass Supporter auch von dir quasi Glas auch wieder weggeräumt haben, ja, während die Fahrerinnen dann nicht da waren. Und natürlich kannst du das auch gar nicht auf der Straße so wegbekommen, ja.
Nee, es gab mehrere Stellen auch am Deich, wo Glas war. Also,
genau, das Thema Glas ist halt dann so eine Sache, die für mich heißt, wenn du keinen rollenden Tech-Support hast, ja, ist es halt so, wenn du halt einen Platten hast, der von der Glasscherbe getriggert ist, ja. Das ist eben jetzt auch nicht sowas, wo du so ein Mini-Loch hast, was vom Sealant direkt dicht gemacht ist. Es war ja genau bei denen, ja, dass du eben dann auch fast keine Chance hast, ja. Also das heißt, wenn du bist auch Rennreifen gefahren, du bist jetzt nicht irgendwie einen Panzerreifen gefahren.
Genau, da brauchst du halt ein Ersatzlaufrad dann in dem Fall und das wäre eigentlich sowas, was dieses Motorrad hinten drauf haben sollte.
Genau, und in dieser frühen Zeit des Rennens wart ihr auch alle noch innerhalb von 5 Minuten und ein Rennen ist dann noch nicht tot und ja. Das hätte bei uns Solveig jetzt vielleicht dazu, das war eine sehr, sehr reife Leistung, dass jemand quasi cool geblieben ist, auch einfach eine Hand in Aerobar, eine Hand an Basebar, sogar Führung mitgefahren ist, soweit ich das von außen
gesehen habe. Wobei ich dazu sagen muss, dass sie ist ja eher eine kräftige Athletin, das heißt wirklich so eine flache Radstrecke ist halt wie gemacht für sie, die kann halt richtig drücken und sie hat glaube ich auch danach gesagt so, ja, ich habe mich auch total blöd gefühlt vorne zu fahren, aber die zwei schienen das nicht zu stören und ich muss sagen, die ist halt trotzdem richtig, die hat richtig reingetreten, ja. Das heißt, das war jetzt nicht so, dass das irgendwie übelst easy war hinter der, sondern die ist trotzdem richtig stark gefahren, ja.
Ja, aber
das
umso, mag vielleicht umso, komisch umso beeindruckender und was das vielversprechend auch für die Zukunft. Wenn,
absolut, ja.
Also was da passiert und trotzdem cool, die hätte ja mit Fug und Recht sich da hinten dran bewegen können, ja, in dem Augenblick und einfach warten auf das Zelt. Beziehungsweise sie hat ja, glaube ich, sehnsüchtig auf diesen Tech-Support gewartet, was gut war, dass es das dann immerhin gab.
Aber da muss ich auch sagen, ich glaube, dadurch, dass sie auch immer wieder nach vorne kam, das war ein Race Ranger-Situation. Ja. Weißt du, das Licht geht rot, sie muss vorbei. Und die hat auch ein paar Mal so, hey, sorry. Und das machst du halt eigentlich, weil es gibt immer wieder so Situationen, wo du gerade überholt wurdest, stellst den Abstand wieder her und dann passiert irgendwas und dann bist du plötzlich da reingerollt und dann musst du ja wieder vorbeigehen, ja. Und dann ist es eigentlich so total doof, ja, weil du denkst, okay, jetzt ist jemand vorbeigegangen, ist total bescheuert, jetzt irgendwie direkt wieder vorbeizugehen, aber du musst es halt machen. Und da hatte ich den Eindruck, dass das häufig dem geschuldet war, auch so ein bisschen, dass sie mehr nach vorne gegangen ist, einfach weil sie hinten reingerollt ist sozusagen. Und ich meine, zu den Glasscherben muss man auch sagen, wir sind ja am Donnerstag, Vatertag, die einen Teil der Strecke abgefahren und was da halt los war an Saufgelage, das war halt auch echt krass und ich glaube wirklich ganz viel von dem Glas und so kam halt auch einfach noch von diesem im Endeffekt verlängerten Wochenende, wo da halt einfach super viele Leute in Hamburg war ja irgendwie durchgehend Party halt, ne? Ja, das war schade. Und ja, am meisten stört mich wirklich das mit dem Motorrad, weil die hätten theoretisch weitermachen können, ja, wenn es da gewesen wäre. Und bei einem Rennen auf dem Niveau ist es normalerweise auch immer vorhanden. Und ich weiß noch, dass wir vor 3 Jahren ja auch mit dem Veranstalter diskutiert haben, weil wir da gesagt haben, wir für eine EM muss es dieses Motorrad geben. Und da gab es das doch auch nicht, oder? Weil da haben sie ja noch argumentiert, da war die Radstrecke ja noch die, die dann eben so gefährlich war mit dem Gegenverkehr am Deich. Und ich weiß nicht,
bin ich mir auch nicht sicher.
Ja, aber ich weiß, dass wir auch damals im Endeffekt darüber diskutiert haben.
Es ist einfach schade, wenn du jetzt einfach das Ding zu Ende spinnst, ne, Jackie Herring muss jetzt entweder Lake Placid oder Western Australia, nee, das Cairns.
Huna-Quali.
Nee, die muss ja noch.
Ah, okay, deswegen ist sie gezwungen, weil sie halt Pro-Series machen möchte.
Genau, und in dem Fall ist das Ding halt einfach wirklich hart für den Geldbeutel, für eine Athletin. Ja, und jeder, der weiß, was Interconti-Reisen halt von jemandem nehmen, ist das halt eine Höchststrafe. Und wenn ich jetzt auch sehe, wie weit ins Feld hinten auch Slots runtergerollt sind, ja, dann hätte man auch mit 5 Minuten auf einem Level von der Jackie Herring so ein Ding halt auch noch reinbringen können. Und da muss ich sagen, dass das tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Improvement für die nächste, für weitere Rennentwicklung auch im Frauenbereich wäre, wenn so etwas besser zu fixen wäre, damit. Ja, ich glaube, das ist vollkommen nachvollziehbar, dass das jetzt auch echt hart ist. Die ist Mama, zweifache Mama, die muss von zu Hause weg. Also das sind viele Dinge, die jetzt, und sie ist ja jetzt schon quasi von Nordamerika hierher gereist. Und ich glaube, dass das schon cool gewesen wäre, wenn solche Leute dann da eben auch eine Chance gehabt hätten.
Ja, ich hoffe aber, dass sie am Ende auch Ironman da ein Feedback gibt, weil nur so funktioniert es halt auch, dass eben auch Athleten ihre Stimme erheben, ja. Genau. Auf jeden Fall.
Machen wir weiter.
Ja, also Cats Lieblingstaktik war dann auf jeden Fall, wenn Solveig nach vorne gegangen ist und sie an Position 2 war, ich hinter ihr, einfach aufzuhören zu treten, die Solveig wegfahren zu lassen. Also ich glaube, das Weiteste war mit Sicherheit mal so 500 Meter, um eben mich zu zwingen, die Lücke zu schließen oder was auch immer. Und es war dann echt irgendwann amüsant. Ich habe das tatsächlich auch gerne gemacht. Ich habe das ein paar Mal gemacht, also mich genauso verhalten, wie sie das gerne wollte. Einfach auch, weil es mir ein Stück weit zu dumm war. Ich möchte einfach in einem Rennen auch racen. Und am Ende war das Radfahren halt echt einfach, so wie du schon gesagt hast, ein wildes Durchgewürfel. Viele, ja, kann man nicht anders sagen, so diese taktischen Situationen, ein Beäugen, immer wieder Attacken und
trotzdem relativ hohes Durchschnittstempo. Also wenn man jetzt reinschaut, du bist jetzt eine 4:23 gefahren, eine Cat eine 4:22. Klar, die Strecke ist schnell, ja. Wir hatten sicherlich auch eher schnelle Bedingungen als langsame Bedingungen. Also es war nicht richtig warm. Es war ein leichter Wind. Es war ein Wind da, der kann gut sein, der kann nicht gut sein, aber er hatte definitiv Gegenwind auf dem Windweg raus. Ich glaube, gerade oben über Bergedorf und so weiter bringt der Rückenwind nicht so viel, weil es dann da verwinkelt wird, ja. Oder dieser leichte Seitenwind. Und dennoch war das eine sehr, sehr schnelle Radleistung. Wenn man reinschaut, du hattest nach 4:31 als Vorleistung, ja, ist jetzt nominell halt eben doch schon 7 Minuten flotter als das, was du vorne.
Was halt auch noch eine Besonderheit war an der Strecke, war, dass es pro Runde eine Sequenz gab, wo man nicht überholen durfte. Und das Interessante war, dass ich habe mir eben eine Zusammenfassung im Livestream angeschaut, dass die Miranda Carfay und die Michelle Jones, die das kommentiert haben, davon gar nichts wussten. Und wenn man das einfach anschaut, wie wir da fahren, ist das halt total verstörend, weil wir durften in der zweiten Runde auch die Age-Grouper nicht überholen. Das heißt, da überholen wir ja eigentlich die Athleten, die gerade am Beginn ihrer ersten Runde sind. Und viel, also die sind, weiß ich nicht, wir sind doppelt so schnell einfach. Und wir mussten quasi, also ich bin da durchgerollt, ich habe aufgehört zu treten. Wir mussten auch diese 12 Meter Abstand halten.
Das sind halt 700 Meter, das ist halt, aber
es war mehr.
Aber es ist unter 1%.
Ja, aber es war witzig, Kurses. Weil es war halt, also die Solveig hat rückblickend gesagt, das war her favorite part, weil das war so schön, einfach mal kurz die Beine so hängen zu lassen. Aber es war halt witzig, was die im Livestream draus gemacht haben, so. Die konnten sich quasi nicht erklären, was wir da jetzt gerade tun, ja. Die dachten, das ist jetzt der Obertaktik-Move, dass wir jetzt alle die Kurbel stehen lassen, ja. Aber wir hatten da halt so ein paar Age-Grouper vor uns, die halt,
Ruhig unterwegs waren
und wir durften nicht vorbei.
Genau, aber das Ding würde ich auch nicht größer machen, als es ist, weil im Endeffekt ist es anteilig an der Zeit sehr, sehr gering.
Absolut, aber es war irgendwie eine spezielle Erfahrung nochmal. Ja,
aber vor Sicherheitsgesichtspunkte, glaube ich, richtige.
Wobei es da einen anderen Bereich der Strecke gab, der genauso schmal war, wo es das halt nicht
rings
war.
Rings um den Bahnhof meinst du das?
Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ja.
Nee, genau. Also auf jeden Fall, ich meine, Radfahren war sehr, sehr unrhythmisch. Am Ende hat dann Cat nochmal attackiert, eben gerade in diesem, was hast du gesagt, alten Landbereich.
Nee, auf dem Weg zurück. Das war schon
da. Doch, das hat da aber angefangen, okay. Also in diesem Rückweg sozusagen. Das sind ja so die letzten 20 Kilometer. Ja. Und genau, dann hat sie auch eine kleine Lücke rausgefahren. Ich habe halt irgendwann auch für mich gesagt, so, okay, es bringt jetzt nichts, da immer irgendwie versuchen hinterher zu stiefeln, sondern jetzt bereite ich mich dann auch langsam darauf vor, dass ich einen Marathon laufen muss. Und es war ja dann irgendwie schon auch klar, dass es jetzt eben ein krasses Laufbattle geben wird.
Jawohl, Wechselzone wart ihr ungefähr 30 Sekunden auseinander, 40 Sekunden. Du hast einen Tacken schneller gewechselt. Und dann ging es los auf die Laufstrecke.
Und damit ging auch eigentlich die absolut krankeste Stimmung los, die ich jemals erlebt habe. Also es war ja von Anfang an so viele Zuschauer an der Strecke, die mich da angeschrien haben. Und die Lücke war, glaube ich, nach dem Wechsel 30 Sekunden. Und wir sind sehr schnell losgelaufen, also ich bin sehr schnell losgelaufen und die Lücke blieb gleich, demnach ist Cat genauso schnell losgelaufen. Ich habe sie gesehen und es war natürlich dann so ein bisschen, ja, jetzt kamen einige Entscheidungen auf mich zu, ja. Also die Frage war, versuche ich da direkt ranzukommen und mit ihr zu laufen, wie auch immer. Aus der Erfahrung, die ich von Nizza hatte, wo wir ja wirklich lange direkt nebeneinander gelaufen sind, wusste ich, dass es vielleicht gerade mit diesem übertriebenen Taktieren und so, was sie macht, einfach vielleicht eine Position, wo ich gar nicht sein möchte. Das heißt, eigentlich ist es doch cooler, sie erstmal einfach auf Distanz zu halten, das zu halten sozusagen und im Endeffekt so ein bisschen wie vor mir herzutreiben. Und es fiel mir schwer, weil wie gesagt, die Leute alle halt so der Meinung waren, ich muss das jetzt direkt schließen und mich so halt angeschrien haben. Und du vermutlich der Einzige warst, der gesagt hat, du läufst schnell genug, du läufst eigentlich viel zu schnell, mach jetzt hier keinen Blödsinn.
Genau, wer vielleicht in den Ticker mal geschaut hat, also ich weiß auch, wie du von außen aussiehst beim Laufen, wie, wann, wo, was. Und das war schnell, das war sehr schnell. Ich glaube, ihr habt zwischenzeitlich einen Estimated Marathon von 2:32:50 oder sowas, meine ich, im Ticker mal bei mir gesehen zu haben. Also ihr seid einfach da mit nahezu einer 3:34:35 Average losgestiefelt kurzfristig. Ich habe da mir die Kilometersplits selber auch noch rausgenommen gehabt, weil man da sehr, sehr gut an der Strecke lang kann. Und ich habe das auch gesehen. Plus, dass das Laufen halt natürlich auf den ersten Kilometern auch bei egal wem nicht ganz so rund ausschaut, gerade dann, wenn man in so einen Grenzbereich reingeht. Das heißt, ich habe versucht, dir einmal die Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, das reicht. Und wenn dieses Tempo durchgehalten wird, entweder gibt es einen ganz glorreichen Sieg, wenn eine Frau das erste Mal mit einer 2:34 beim Laufen, oder es gibt halt einen Knall. Und das wird sowieso spannend, ob du das schaffst, irgendwie zu halten, oder wer zuletzt stirbt, hat gewonnen. Aber darauf lief das relativ schnell hinaus. Und also war mein Bestreben, dass du ja wie so ein Gummiseiltaktiker vor dir an den Start bringst und dich von der Stimmung einerseits tragen lässt, aber nicht überwältigen lässt, dass du da was in Anführungsstrichen Dummes machst?
Ich muss sagen, es gab noch einen anderen Mann, ich weiß nicht, wer er ist, der zu mir immer gesagt hat, macht es mit Köpfchen hier, das macht es mit Köpfchen. Ne? Also zwischen, sage ich mal, 99%, die wollten, dass ich noch viel schneller renne. Und ich habe ja meine Splits gesehen, das war 36, irgendwas auf 10, 1,18 auf halb. Und ich wusste schon so, okay, das habe ich noch nie gemacht. Also so schnell bin ich noch nie angelaufen und es ist ein Vier-Runden-Kurs. Das ist auch nicht ganz einfach, weil natürlich jede Runde wird voller, auch mit anderen Athleten. Und die Strecke ist eng. Die ist, hat einige enge Kurven und es ist jetzt nicht so Ideallinie sozusagen. Das war witzig. Also einen Verbündeten hattest du zumindest da irgendwo.
Ja, und auf der anderen Seite ist es halt auch cool, diese Spannung in sich zu tragen und zu sehen, okay, einer der drei Rennwege, die wir vorneweg aufgeschrieben hatten. Ich habe die Excel noch bei mir auf dem Computer. Die sowas müsste man eigentlich mal sammeln und dann hinterher auch noch weiter auswerten. Dass einer dieser Rennwege jetzt gerade on ist. Und dann haben wir es natürlich auch, also ich glaube, Cat hatte drei enge Supporter mit dran. Also mit Mark, mit Alex und wer war noch dabei?
Sam
Proctor. Die wirklich auch alles gegeben haben da an der Strecke mit Leib.
Alex ist Alex Downset, ihr
Downset, ja.
Downset, ihr ja. Bike Coach.
Ja, genau, ehemaliger Stunden-Weltrekordler und glaube
der sie ja auch safe verbessert hat auf dem Rad. Also ja. Die hat
Advisor
auf jeden Fall
von Astana, oder? Im Radsport unterwegs.
Ich war früher, glaube ich, auch in Ineos, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ja. Kann man recherchieren.
Genau, also Kompetenz aus dem Radsport dort im Team hinzugezogen. Und genau, haben aber, glaube ich, über den Winter eine gute Arbeit gemacht in dem Fall. Und hat man auch schon in Texas gesehen, dass das eine sehr reife Radleistung war, ein sehr abgeklärtes Racen, was einfach beeindruckend ist, wenn andere, also Konkurrentinnen einfach auch ihr Setup immer weiter hochziehen. Einzige, du kannst nicht immer einen Coach wechseln, gell?
Ja, ich glaube, ich bin die Einzige, die den Coach noch nicht gewechselt hat. Hat natürlich Gründe, private Gründe. Nee, aber das ist tatsächlich auch, können wir vielleicht, wenn wir das Rennen abschließen, nochmal zukommen, schon eine Sache, die interessant ist, dass ja schon Athleten immer wieder sagen, ja, ich brauchte jetzt einfach einen Wechsel, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich meine, offensichtlich haben auch wir es geschafft, nochmal einen Schritt zu machen. Und das ist natürlich schon, glaube ich, was, worauf wir sehr stolz sein dürfen als Team. Aber um jetzt den wirklich Nervenkrieg-Marathon irgendwie abzuschließen, es war halt, also schon krass mental zu wissen, ich laufe hier gerade Bestwerte, die Lücke bleibt gleich, Cat macht das Gleiche und irgendwo, wenn ich dieses Ding gewinnen will, muss ich es versuchen, weil ansonsten gewinnt sie halt.
Genau, und dennoch war klar, dass das lieber später als früher passiert. Ja. Und es war klar, dass in diesem Tempo, also es wird... Also ich glaube, dass das wie so eine Dehnung von auch von Wahrnehmung und von Gehirn und so weiter ist, dass so etwas passiert, ja. Und du hast ja die Cat auch gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen, so etwas zu tun. Ja, das heißt,
natürlich, im
also wärst
ist
du
ein
in Führung
wie die Karotte, die vor mir herlief.
Natürlich, das Pferd.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist ja schon so ein bisschen was, ich würde sagen, wo mir vielleicht beim Radfahren noch ein bisschen ein Gefühl fehlt, um so blind unterwegs zu sein, habe ich das im Laufen viel mehr. Also im Laufen ignoriere ich grundsätzlich meine Uhr viel mehr und gehe nach Gefühl. Und ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich nicht auch in den Bereich alleine angegangen wäre, weißt du? Weil es hat sich so angefühlt, also es hat sich richtig angefühlt in dem Moment. Ich weiß nicht, das kann man jetzt schwer sagen wahrscheinlich, weil sie war ja da und ich habe versucht, sie nicht weglaufen zu lassen. Also am Ende ist es wahrscheinlich schon auch eine super wichtige Komponente, um in solche Bereiche zu kommen, dass du eben eine Konkurrentin hast, die dich pusht.
Hundertprozentig. Also ich glaube, dass das eine der Elemente ist. Man kann noch, also es ist ein Mix. Wir haben vorher auch gesagt, wie sehen Meisterschaftsrennen in der Leichtathletik aus und wie sehen quasi reine Zeitrennen aus, die dann mit einem Pace Bunny auf Speed und wir waren uns vorher einig, dass das kein Rekordrennen ist, sondern dass es ein Meisterschaftsrennen ist, ja. Also dass das der Charakter, je nachdem wie sie es entpuppt, ja, aber hättest du jetzt beim Schwimmen die Fracht bekommen, wäre daraus ein reines Time Trial geworden, wo du versuchst so gleichmäßig wie möglich etc. etc. So ist das quasi zu einem klassischen Meisterschaftsrennen geworden, ja. Diese Karte war für mich mit dem Ausstieg Schwimmen klar, ja, dass die zu spielen ist. Und ich glaube, die hast du auch im Kopf einfach ganz hervorragend gezogen. Und das war eben genau der Teil. Und dann galt es für mich abzuwarten, wirklich bis zur letzten Runde, immer wieder zu schauen, dass auch dein Laufstil stabil bleibt. Das hast du sehr, sehr gut getan. Es ging bei uns auch immer wieder darum, entspann dich, versuch dich im Speed zu entspannen und vor allen Dingen die Lockerheit beim Laufen zu halten. Ich glaube, ich habe von außen eben auch gesehen, wie dein Laufstil über den Marathon hier und da Varianten hatte und du hast es halt einfach Richtung Ende richtig gut zusammengehalten, das Ding, ja. Das heißt, die Lauftechnik-Elemente, die wir ja auch sonst schulen, wo wir auch sehr viel drin sind, hast du geschafft, da zusammenzubringen, ja.
Ja, also genau, von meinem inneren Erleben war es auch wirklich so, dass die Lücke war lange 30 Sekunden, dann ging sie, glaube ich, im Maximum auf, weiß nicht, 45, 50 Sekunden. Da weiß ich nicht, ob das dem geschuldet war. Ich habe mich sehr gewissenhaft verpflegt an den Verpflegungsstellen. Es war auch wirklich warm. Also es war 25 Grad irgendwann und die Luft war halt extrem. Also die Atmosphäre hatte Druck, weil sich da einfach auch nochmal ein richtiges, Gewitter, Unwetter irgendwie zusammengebraut hat. Und es war dadurch wirklich einfach schwül, ja, und feucht so. Und ich wusste einfach, ich darf hier jetzt keine Fehler machen, weil im Endeffekt, es war ja eine lustige Sache, dass Cat vor dem Rennen in der Pressekonferenz gesagt hat, ihr Rennen beginnt 10 Kilometer vorm Ziel. Und das ist natürlich was, das ist jetzt für mich nichts Neues, dass ein Marathon am Ende hinten raus entschieden wird oder so ein Laufwettkampf. Aber trotzdem hat sie das, glaube ich, für sich ja so auch in ihren Kopf einzementiert gehabt, dass ich ja wusste, okay, die will jetzt auch richtig stark finishen sozusagen.
Genau, und was ich, also wenn du diese 50 Sekunden, ich war extrem mit der Stoppuhr jetzt bei dabei, weil ich einfach überall stehen konnte, war es ja wirklich so, dass sie, also es waren, aus meiner Sicht waren es die Verpflegungsstationen und dann, und das ist auch etwas, was du sehr, sehr gut gemacht hast, und zwar, da gab es ja wie so kleine rollende Berge in der Laufstrecke. Also gerade wenn
die
du
zählst. Brücken auch.
Die, ja. Brücken, aber insbesondere, meiner Meinung nach war es so, wenn du in den Park hinten reingelaufen bist, hinten an der Alster entlang und dann steigt das minimal bis zu diesem Kreisel an, dann geht das rechts weg, geht in die Senke und steigt nochmal kurz an und geht runter. Und genau in diesen Berganpassagen hast du gefangen, ja. Das heißt, das ist ja auch wieder ein Stück weit wie ein Zeitfahren, ja, weil ich glaube.
Wie da ist sie schneller gelaufen.
Ja, gerade in den Berganpassagen hat sie quasi, und das ist ja auch etwas, wo du überproportional viel Power reinstecken musst, um dann da zu gappen, ja. Und das hast du wirklich gut gemacht, dass du das wie ein Zeitlaufen, ja, im Prinzip angegangen hast. Und dann in dem Moment, in dem es in die Runde 4 ging dabei. In dem Moment, Hammer fallen lassen. Und das war ja auch kein extremer Antritt, sondern das war eben so, dass die ersten Sekunden runtergeschmolzen sind, weil du einfach dann pro Kilometer leicht schneller wurdest. Also es war dann, glaube ich, so von der 3,53, ja, ging das dann runter auf 3,45. Und dann ist es halt wirklich gepurzelt, ja.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, die Zuschauer haben das ja mitbekommen und die standen ja wirklich überall. Und dann haben die ja schon quasi angefangen rumzuschreien, also zu brüllen, und haben dann quasi auch der Cat immer wieder gesagt, Laura is coming, Laura is coming. Und jetzt meine Frage, also gefühlt waren die meisten Leute schon, haben mich richtig gepusht. Natürlich wurde Cat genauso angefeuert, aber als deutsche Athletin da in Hamburg, ja, mit so einem engen Rennen, würde ich sagen, gab es schon einen kleinen Heimvorteil. Würdest du sagen, dass das im Endeffekt gemein ist, weil sie wie so eine Vorwarnung kriegt? Oder ist es so, dass das für sie den Druck erhöht, weil sie ja immer mehr spürt, ich komme?
Also ich glaube, es hat mehrere Komponenten. Also klar, du hast du hast einen Heimvorteil bei dem Rennen gehabt und es waren also wirklich sensationelle Zuschauer. Dann war es, glaube ich, schon so, und ich glaube, das hast du auch gemerkt, wenn als diese 50 Sekunden da war, ich glaube, es hätte nicht deutlich mehr als eine Minute werden dürfen, ja, weil dann dieses imaginäre Gummiband auch snappen kann. Ja, das ist genau das, was auch in Nizza zum Beispiel der Fall war, dass Cat dich auch lange am Gummi hatte, bis es Klick gemacht hat und sie, glaube ich, dann damals einen Krampf hatte, ja, aber bis es dann wirklich aufgegangen ist, ja, dann ist es ja zum Ende auf 8 Minuten hochgegangen, die Lücke in Nizza, ja.
Wobei sie relativ zügig bei einer Minute, ja,
ja, ja, aber diese Minute ist so ein Aber Ding dieses halt, imaginäre Gummiband war sowohl in Nizza da, als auch hier jetzt andersherum, ja. Und dass du es hier kontern konntest, ja, lag an einem sauguten Pacing, an einem sauguten Kühlen von dir und natürlich hinten raus einfach eine brutal mental starke Leistung, dass du deine Lauffigur, deine Posture so zusammengehalten hast, dass auch die Laufökonomie hoch blieb dabei. Auch am Ende des Marathons, ich glaube, das kann man wirklich sagen, da ist Bodenkontaktzeit gut gewesen, Schrittlänge gut gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich dir zugerufen habe, dass du es nur über die Arme läufst, ja. Und dass das dann wirklich dazu geführt hat, dass es gelungen ist, ja. Und dann wurdest du noch kurz vorm Ziel richtig geduscht.
Ja, so was halt spannend war, ich habe dann mir diese, sage ich mal, Taktik zurechtgelegt, dass ich es am Ende versuchen möchte zu entscheiden. Ich meine, das ist ja eine ganz andere Taktik jetzt gewesen als in Nizza, wo ich es ja bei Kilometer 11 quasi versucht habe. Also sehr früh, war es jetzt sehr spät. Und das Witzige war eigentlich so, dass ich meinem Gehirn halt immer gesagt habe, also irgendwie, ich wusste ja, ich laufe hier eigentlich auf Rekord für mich, also jetzt von der Laufzeit. Endzeit hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, weil ich ja nicht wusste, wie schnell wir Rad gefahren waren und wie schnell wir geschwommen waren. Und mir trotzdem meinem Gehirn gesagt habe, da ist noch ein Puffer. Weißt du, so, ich habe es mir einfach gesagt, so, da ist noch ein Puffer. Ich wusste ja gar nicht, ob der da noch ist, aber ich habe mir immer gesagt, da muss noch was gehen, sozusagen.
Ja. Was spannend ist vielleicht, um das auch zu verstehen, warum du nichts von den Zeiten wusstest, dass das, wie schnell das ist, war, wir hatten uns vorneweg Zeiten gesetzt, dass wenn ihr durch die erste Radrunde mit einer gewissen Zeit kommt, ja, bei mir war das eine 08 bis 09 auf der Mittel, also auf über die A90, ja. Also der 90er Split war für mich der Punkt, in dem ich mir vorneweg gesagt hatte, was es braucht, um in den Range von 8 Stunden zu kommen, ja, wann das Ding quasi auch in diese imaginäre 7:59, 59 Richtung fliegen könnte, ja, das habe ich aber schon vorneweg abgehakt.
Was war denn unsere Durchgangszeit bei 90?
Ihr wart relativ langsam tatsächlich sogar. Ihr seid ja Negativ-Split gefahren am Ende des Tages.
Aber weißt du, ich glaube dafür zum Beispiel, selbst wenn du mir eine Info gegeben hättest, dadurch, dass ich kein Tacho hatte.
Ich weiß, ich sag nur, aber das war auch für die Supporter von außen. Also das war im Prinzip gegessen, weil ja auch, also ich habe zum Beispiel mit einer 2:38 habe ich nicht gerechnet. Ja, also ich wusste, dass es in einem optimalen Tag möglich ist, 39:59, also in den Range, das hatte ich mir quasi so an zusammengeträumt, ja, dass ich wusste, dass es metabolisch gangbar ist, ja, habe aber natürlich auch wahrgenommen, dass das Radfahren unrhythmisch war. Deswegen war der Gedanke dann da gar nicht mehr da, sondern ich war wirklich in dem Modus Meisterschaftsrennen. Also diese Schublade hatte ich bei mir im Hirn schon gezogen. Genau, und dann hast du es super gut zu Ende gebracht.
Ja, dann habe ich mir, glaube ich, wirklich halt die Kräfte gut eingeteilt und wie gesagt, auch mir immer von sehr früh an halt gesagt, ich brauche diesen, am Ende ist es wahrscheinlich ein mentaler Puffer, ich brauche diesen Puffer noch, ich muss irgendwann zuschlagen. Und da, ja, habe ich wirklich am Ende auch auf meinen Bauch gehört. Ich hatte auch noch wirklich, also kurz für mich innerlich abgewogen halt, wenn ich jetzt ranlaufe, bleibe ich erstmal dahinter, weil natürlich habe ich ja auch investiert, um eine Lücke zu schließen. Oder versuche ich gleich vorbeizugehen. Und das war einfach echt so ein Bauchgefühl. Und das hat mir gesagt, geh direkt vorbei. Und ich wusste ja auch, dass ich da jetzt nicht einen Sprint ansetzen kann, wenn es noch 8 Kilometer bis zum Ziel sind. Und ich meine, das weiß jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, einen Ironman gemacht hat. Das ist ja genau das, wo eigentlich der Körper schreit, alles tut weh und es wird halt richtig hart. Und das dann quasi nochmal eine Beschleunigung zu machen, ist maximal hart, kann ich wirklich sagen. Und gleichzeitig war es natürlich schon so, dass ich mit dem Vorbeigehen nochmal wie so einen Push bekommen hat. Also da muss man wirklich den körpereigenen Hormonen danken, ja, dass da einfach wirklich auch nochmal halt was ausgeschüttet wird, wahrscheinlich irgendwie so die letzte Reserve, die halt mir geholfen hat, da nochmal Kräfte zu mobilisieren. Und mit dem Vorbeigehen wusste ich einfach, jetzt musst du es durchziehen. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Und Kat hat ja versucht, dran zu bleiben. Ich meine, sie ist eine absolute Kämpferin. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und deswegen habe ich auch wirklich versucht, mich nicht mehr umzudrehen. Es gab noch einen Wendepunkt, der war noch mal so ein bisschen nervenaufreibend, ja, weil da fühlt es sich ja immer auch deutlich näher an, als es am Ende ist. Und dann kam das, was du gerade schon angesprochen hast, dieser abartige Regenschauer, der wirklich so krass war, dass man auch nichts mehr gesehen hat, dass innerhalb von, weiß ich nicht, 1-2 Minuten das Wasser so hoch stand, dass man wirklich das Knöchel hoch durchs Wasser gelaufen ist. Man hat den Weg nicht mehr gesehen. Der Kampfrichter, der neben mir gefahren ist, der hat wirklich kurz so panisch angehalten, irgendwas an seinem Handy gemacht und ich dachte so, okay, shit, der hat jetzt hier nochmal irgendeine Gewitterwarnung bekommen, die wollen das Ding jetzt hier abbrechen oder so. Und ich war irgendwie 3 Kilometer vom Ziel und da auch wirklich nochmal Riesenrespekt und Danke an alle Helfer, die da einfach stehen geblieben. Und durchhalten, an alle Zuschauer. Also ich habe dann später gehört, auch die die Fotografen und so weiter, die Zuschauer im Ziel, die wussten, okay, gleich kommt die und eigentlich wollen wir alle gerade wegrennen und unsere Kameras schützen und Regenschirme auspacken. Und die haben alle durchgehalten. Und für mich war es wirklich dann in dem Moment, also es war eine Abkühlung auf jeden Fall, es wurde wirklich ganz schnell dann auch deutlich kühler und es hatte halt schon sowas Episches, ja. Ich bin da durch diesen Regen, ich habe nichts mehr gesehen. Ich war auch so hoch konzentriert, einfach auch jetzt nicht irgendwie umzuknicken. Irgendwo, also die Strecke ist ja nicht eben, ja. Da gibt's Kopfsteinpflaster, da gibt's diese Unterführungen, wo wirklich so ganz komische Platten liegen mit so Rillen, da siehst du andauernd die Leute umknicken. Und gleichzeitig, ich muss sagen, das Letzte, was du mir, glaube ich, gesagt hattest, waren das 15, 20 Sekunden. Doch, also das kann ich jetzt nur sagen, mein Gehirn, das Letzte, was ich gehört habe, waren gefühlt, also 20 Sekunden und dann kam auch kein Wendepunkt mehr und 20 Sekunden ist nicht viel. Ja?
Nein, die haben dir eine Minute angesagt, da bist du ja nochmal bei den Special Needs dadurch. Bevor du dann wieder Richtung Jungfernstieg vorgegangen bist.
Vielleicht war es gut, dass ich die Minute nicht
gehört habe. Genau, und an dem Wendepunkt war Cat dann schon auf Safety-Distanz für dich. Genau.
Okay, aber das war dieser Regen dann auch.
Ja, genau. Ja,
es war krass. Also es war, ja, kurzum, ich habe es dann wahrscheinlich auch, weil ich die Minute dann irgendwie nicht wirklich an mich rangelassen habe, habe ich einfach gedacht, das ist, die ist da einfach noch so nah dran. Das hat natürlich geholfen, das wirklich durchzuziehen. Und ich habe natürlich die Finishline genossen, ja, weil der Regen war dann auch wieder weg. Es war noch super nass und so und viele Pfützen, aber ich hatte dann wirklich so auf den letzten Metern konnte ich es zulassen halt, das oder realisieren, ja, dass ich das jetzt für mich entschieden habe. Und aber es war schon eigentlich ein Durchziehen bis zum Ende.
Auf jeden Fall, ich bin ja auch noch von dort, also quasi von der Special Need, also der Brücke, nochmal an den Gänsemarkt gefahren. Ich bin gar nicht direkt irgendwie ins Ziel, sondern ich habe wirklich gesagt, ich schaue mir das bis zum Ende auch von der Strecke an, damit, wenn noch ein Push von hinten kommt, dass das zumindest nicht überraschend kommt.
Ja. Ja, aber weißt du, ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie gut kommst du noch an die Strecke ran und so. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo ich dich zum letzten Mal gesehen habe. Also das sind so Sachen, die weiß ich
nicht. Da hat dann der Regen doch ein bisschen aufgeräumt für mich, dass ich einmal, und inzwischen kenne ich Hamburg eben auch sehr, sehr gut, ich jede Gasse kenne, wo man langfahren kann.
Ja.
Genau, aber ich glaube.
Ja, Ding für mich entschieden, Europameisterin, eine 8:03:13.
Ja, 2:38 gelaufen und ich glaube, neben allem, bleibt aber auch ein Haufen Dankbarkeit, weil es halt einfach einmal sau viel richtig gemacht und auf der anderen Seite sind aber auch alle Sachen außen, wie, was wäre, wenn das Rennen abgesagt worden wäre? Wie würdest du denn heute den Podcast machen? Wie wäre es, wenn dieser Regen hinten raus das Rennen gestoppt hätte? Also es ist ja, das sind so viele Sachen auch, die nicht in deiner Hand lagen, noch dazu wirklich positiv gelaufen. Also das war quasi in zwei Ebenen sehr, sehr cool. Und ich glaube, das lässt es jetzt hier auch ganz gut verdauen, überlegen. 5-4,5 Wochen bis Rot jetzt. Dann einen Sommer, Vorbereitung auf Hawaii und ganz viel Ruhe, eine Selbstvergewisserung, die drinnen steckt, um wieder in ein ruhiges Arbeiten zu kommen.
Ja, ich meine, ich sitze dir jetzt noch im Schlafanzug gegenüber. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie gerade so.
Wie viel Uhr haben wir?
10:45 Uhr. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt ruhig angehen lassen. Das war, glaube ich, ja auch wirklich das Ziel, jetzt nach diesen zwei intensiven Rennen, die ja sehr nah beieinander lagen, jetzt auch wirklich Erholung zuzulassen, um dann ja jetzt demnächst dann nach St. Moritz ins Höhentrainingslager zu fahren und da dann hoffentlich nochmal eine gute Vorbereitung für Rot zu machen.
Ich hätte noch einen kleinen Exkurs in deinem Post-Race-Podcast, weil es ist ja sozusagen auch ein Zwischen-Race-Podcast für Enrico.
Oh ja.
Ja, weil der gerade in Nordamerika ist. Hat jetzt den Sprung von San Francisco nach Vancouver
also
schon
Rico
gemacht.
Rico Bogen, der auch von Philipp trainiert wird.
Genau, und Rico hat jetzt gerade ein paar Tage off, ist mit seinen Eltern in die kanadische Wildnis abgedüst mit dem Wohnmobil. Die genießen, glaube ich, ein bisschen Family Time und kümmern sich um die Regeneration von Rico, sowohl seelisch als auch körperlich. Und ich glaube, ich würde gerne einmal da drauf eingehen, was der Kerl in San Francisco abgerockt hat.
Er hat sein erstes T100-Rennen gewonnen. Richtig geil, und es war am Tag vor Hamburg. Wir haben es geschaut und das war wirklich so, dass mir das auch nochmal richtig Motivation für mein eigenes Rennen gegeben hat, weil es ist schon was immer was Besonderes, wenn jemand aus dem, sag ich mal, inneren Kreis, also oder dem eigenen Team sozusagen, Seib-Squad, halt auch richtig performt. Und ich glaube auch für eure Zusammenarbeit, Beziehung war das richtig, richtig gut, weil er hat ja jetzt diese Saison schon in einigen Rennen gezeigt, dass er einfach auf dem Rad auf einem anderen Level ist. Aber gerade bei den Ironman 73 Rennen durch die 12-Meter-Regel war es halt einfach so, dass durch diese Gruppendynamiken es für ihn halt dann nicht möglich war, das im Laufen nach Hause zu bringen. Und bei T100 hat man ja die 20-Meter-Regel auf dem Rad, wo ich wirklich auch eine Riesenbefürworterin bin, dass wir das hoffentlich bei Ironman auch bekommen, bei den Profis. Und ja, dann San Francisco hat er wieder so eine Radleistung rausgehauen. Ich glaube, viele von außen haben sich so gedacht, oh, jetzt macht er die gleiche Taktik wieder.
Gut, es ging so weit, dass mir Menschen gesagt haben aus der Triathlon-Szene, Philipp, willst du den nicht für Langdistanz ausbilden? Das wird nie was aus der Mitteldistanz. Also solche Sachen, Botschaften haben mich erreicht. Und der Rico war nach Venedig 2 Wochen in St. Moritz oder in Pontresina im Höhentrainingscamp, ist dann nach Hause, ist dann nach San Francisco angereist und war zwischendurch tatsächlich auch nochmal einen Tag hier bei uns in Neckargemünd, wo wir nochmal ganz explizit am Laufen gearbeitet haben. Und hey, in dem waren richtig Zweifel drin, ja, weil natürlich, ich mache Dinge anders, als er sie vorne weggemacht hat. Wir haben auch gesagt, bei allem Formaufbau muss eine Entwicklungsperspektive für die nächsten Jahre drin sein. Wir wissen, wie sich der Sport im Augenblick wirklich schnell entwickelt. Und wenn man innerhalb der nächsten Jahre dabei sein möchte, muss man auf der Skillseite halt richtig, richtig nachziehen. Und das ist manchmal eben nicht das Gleiche, wie den optimalen Shape übermorgen zu haben. Und ich bestehe da im Augenblick drauf, dass gewisse Hausaufgaben gemacht werden. Und die führen aber manchmal auch dazu, dass vielleicht Dinge im Rennen noch nicht ganz so da sind. Und da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, ja. Der Rico ist ein Athlet, der einfach gewinnen will, ja, und das zeichnet ihn aus, aber das ist natürlich gewinnen wollen und dann halt sowohl in Singapur als auch in Venedig, sag mal, eins über die Rübe zu bekommen und das relativ spät im Rennen fühlt sich halt auch unter Umständen für jemanden, der gewinnen will, nicht ganz so gut an, war das jetzt halt natürlich auch ein super cooler Release, was ich wusste, dass er das stehen kann, weil ich jetzt gerade in Venedig eben aber auch gesehen habe, dass wenn extrem schnell gelaufen wird hinten dran und Lücken zu extrem schnell zugehen, im Sinne von Rico läuft eine 3:20 und hinten dran läuft jemand 2:55, 3:00, also nimmt pro Kilometer 20 Sekunden darunter, ist das halt auch im mental extrem schwer zu halten, ja, wenn man halt sieht, dass ein Vorsprung innerhalb so kurzer Zeit runterschmilzt.
Ja, in Venedig ist er ja sicher auch nicht zu seinem vollen Potenzial gelaufen, sondern er war dann auch ein bisschen wie gebrochen. Also
ganz klar, genau. weil das einfach dann natürlich da reinging. Und das haben wir jetzt hier nochmal auch in einer sehr speziellen Track-Session gemeinsam gemacht, wo es nicht darum ging, den Speed zu halten, sondern darum ging, die Qualität zu halten. Sicherlich in einem höheren Tempo, als es jetzt bei der T100 gelaufen ist, aber man hat eben auch gesehen, dass Überläufer wie in den Jelle, ja, die sonst halt wirklich, wenn man sieht, wie er Hayden bei der 73 WM gestellt und überholt hat, dann eben auch durchaus zu weltlichen Läufern werden, ja, hat das eben, ja, war das beeindruckend zu sehen und ich glaube für Rico eben nächster Schritt und für mich auch ein Stück weit, wenn ich solche Zuschriften oder sowas habe, wie bild ihn doch zu einem Langdistanzler aus, das wird auf der Mitteldistanz nie was.
Ja, oder auch am Ende, ich meine, das war sogar im Livestream, war es ja so, ja, es wird spannend, ob er immer wieder die gleiche Taktik anwendet, ob er nichts daraus lernt, ob er nichts anderes drauf hat, weißt du so? Also es waren schon.
Das muss man auch bei einer 12-Meter-Regel, habe ich da auch eine Meinung zu, weil dann wird es einfach sau schwer, weil du siehst halt einfach, wenn du, also zum Beispiel war dankenswerterweise haben ja auch einige Leute ihre Power-Daten von Venedig live gestellt, ja, und die sind halt einfach 100 Watt und mehr niedriger als der Schnitt von Rico. Und das ist natürlich, du hast halt einfach ganz andere Beine, ja, mit denen du laufen kannst, und es ist auch ein ganz anderes Energieverbrauchslevel, egal wie gut du da stehst. Und deswegen hat er das wirklich, ja, sensationell gemacht und sich auch getraut, also wirklich da in seine volles, in seine Power reinzutreten, in seine, ja, Position zu gehen. Das ist
ja
cool.
Mega cool, weil es ist ja auch zeigt, dass er an sich glaubt und auch diesem Gefühl traut, dass er das kann und trotzdem auch noch laufen kann, weil ich meine, ja, die Frage ist ja, wie oft möchtest du quasi dann überholt werden noch beim Laufen und eigentlich ja schon ein richtiges blödes Erlebnis haben. Und das,
aber du musst ein Risiko gehen, du musst, und ja, vor allen Dingen musst du du musst dein Kartenblatt, was du auf der Hand hast, ja, schrittweise auch so zur Geltung bringen, ja. Und wenn, und da sind noch mehr Sachen, die ich natürlich sehe, wo ich weiß, dass Potenziale liegen, die wir über die nächste Zeit ernten müssen, genauso wie bei dir und so weiter, aber schrittweise diese Sachen anzugehen, und es ist umso schöner, dass es so früh funktioniert.
Absolut.
Hat, und wie du sagst, ja, es gibt halt der, also einerseits zu sagen und zu wissen, dass es möglich ist, und auf der anderen Seite, dass es gelingt, also im Gelingen ist halt so ein abgefahrenes Kraft, ja, und das heißt doch nicht, dass es jetzt in Vancouver wieder so gut läuft, sondern das Ding war Proof of Concept, aber so, und jetzt ganz wichtig, das halt auch wieder für die nächsten Wochen zusammenzuhalten, zu überlegen, ja, nach Vancouver auch zur Ruhe zu kommen, weiterzuarbeiten und so weiter. Ja.
Genau, und ich glaube, was oft auch echt vergessen wird, also gerade wenn über einen Athleten und seine Performance von außen jetzt geurteilt wird, dass, also zum Beispiel glaube ich in Singapur war es auch so, ja, er hat jetzt einen neuen Coach, jetzt darf er mal zeigen, was das gebracht hat, aber im Endeffekt war eure Zusammenarbeit, ist ja noch nicht so lang. Und das, was du immer sagst, auch mit der Entwicklungsperspektive, und dass das unter Umständen bedeutet, jemanden auch erstmal ein bisschen auszubremsen, um Potenziale zu schöpfen. Und ich meine, auch für Rico, der hat ja am Ende, bereitet der sich gerade auf eine Saison vor, die ist noch länger als meine, weil die T100-Rennen, die letzten sind jetzt im Dezember oder, yes, November. Also ja, es ist einfach
der,
so nee,
der, November, der November ist einer der brutalsten Monate. Wir haben, theoretisch geht es ja da Anfang November, dann ist noch eine 73-WM da mittendrin, ja, und jetzt ist es schönes Vorgeplänkel. Das sieht man, glaube ich, auch daran, dass viele Leute T100-Rennen auslassen, um hinten raus, ja. Ist natürlich jetzt super geil, dass er so ein Ding da drin liegen hat, ja. Und das ist also auch so ein Punktekonto.
Und ich glaube, was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist, was das mental mit einem Athleten macht. Also jetzt auch, also ich bin mir sicher, Rico hat für sich jetzt nochmal ein neues Level einfach freigeschaltet, mental vor allem.
Es war ja
und
auch
genauso
so.
Ich auch, weißt du? Also indem ich weiß jetzt, ich kann das laufen, oder ich kann auch von der Endzeit in die Region kommen, muss ich ganz klar sagen, das ist, du schaltest dir das nächste Level frei, einfach mental, so in diesem Sinne von, das ist möglich. Das ist natürlich auch für andere ein Level-Up, indem jemand es vormacht, ist es auch automatisch leichter für andere, das für möglich zu halten und nachzuziehen sozusagen.
Das ist genau das, was ja, glaube ich, auch eine Daniela während deiner beginnenden Karriere immer wieder gemacht hat. Die ist in den Bereich vorgedrungen, den man Blue Ocean nennt. Also eigentlich, da war noch niemand vorneweg, ja. Und das ist schon eine abgefahrene, also dahin zu treten, braucht Mut, braucht Größe, braucht viel Erfahrung, braucht gute Konkurrenz, sind ganz viele Dinge, die da drin sind, braucht ganz viel Mitte, Zentrierung von dir, dass du in deiner Kraft bist, ja, und das deine Limits zu erkunden, ja. Und klar, wie du sagst, wenn dann immer jemand da ist, ich glaube, das ganz berühmtes Beispiel ist die Meile unter 4 Minuten, ja, bis das geschehen ist, hat es ganz lange gedauert und plötzlich laufen es 10 Leute.
Ja, oder am Ende eigentlich auch das Sub-2-Project zum Beispiel beim Laufen mit Elio Kipchoge, in dem der das geschafft hat, in diese Bereiche zu kommen, hat man ja auch gesehen, dass das plötzlich Boom, ja, für viel mehr Leute möglich war, auch in den normalen Läufen und so weiter dahin zu kommen, weil das ist plötzlich das neue Level, auf was man dann auch trainiert sozusagen. Und ja, das ist super cool und motivierend, eben da unterwegs zu sein und einfach herauszufinden, was möglich ist. Ja. Ich will auch noch einen kleinen Shootout an den Daniel Beckegaard geben, der auch noch also es war ja ein Wochenende, wo eigentlich alle deine 3 Triathleten unterwegs waren. Der war sicher mit seinem 73-Rennen in Frankreich nicht 100% zufrieden und trotzdem war es halt für ihn das erste Podium der Saison.
Und das Ticket zu 73 WM.
Genau, also von daher glaube ich auch nicht ganz unwichtig und für dich als Coach ja wohl mal schon ein sehr erfolgreiches Wochenende. Ich glaube, Caro Schiff war auch noch unterwegs beim Unbound. Das war wahrscheinlich ist ein Podcast für sich, die Erfahrungen und Erlebnisse.
Was wir laden hiermit die Caro in den Podcast
ein. Ja, für einen Trialog, Caro. ja.
Mega cool.
Gelesen haben wir nicht so viel, vermute ich mal.
Nee, tatsächlich habe ich jetzt hier kein neues Buch irgendwie gerade zum Vorstellen. Ich kann, das lassen wir heute geflissentlich weg und sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo, heißt das? Daumen hoch? Ich weiß es gar nicht, wie das beim Podcast heißt. Aber
Spotify kann man einen Kommentar hinterlassen, ja. Bei Apple Podcast nicht, glaube ich. Ansonsten sind wir auch noch ziemlich grün hinter den Ohren, was Podcasten angeht. Aber ja, ihr könnt uns auch gerne bei Instagram Feedback schreiben. Wir freuen uns sehr darüber und versuchen...
Dann teilt unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat.
So nämlich. Ja, darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Und wir versuchen natürlich, euch auch weiterhin mitzunehmen, regelmäßig mit... Ja, so Race Reports, das wird es bei mir jetzt zumindest wahrscheinlich nicht geben. Aber vielleicht mal ein Update, oder? Aus dem Trainingslager, wie die Erholung läuft, wie das Training läuft, ob das so klappt. Und ja, vielleicht wird dann auch Richtung Rot auch irgendwie schon so ein bisschen konkreter, was meine Zielsetzung für Rot zum Beispiel ist, wie ich in Rot, was ich da machen möchte. Und dann vielleicht auch noch Podcast mit spannenden Gästen.
Aber auch ganz wichtig, ich habe mir vorgenommen, keinen Podcast remote aufzuzeichnen. Das heißt, wir müssen die Menschen noch treffen. Weil, ich glaube, ein Gespräch ist immer dann besser, wenn man sich gegenüber sitzt. Ja? Das heißt, das Kickers Radio ist quasi voll analog. Das heißt, wir glauben daran, dass es schön ist, dass etwas, ein besseres Gespräch entsteht, wenn man in einem Raum gemeinsam ist. Das heißt, wir müssen den Menschen auch begegnen. Ja, so. Das heißt, mal gucken, wen wir in St. Moritz treffen. vielleicht gibt es einen ersten Podcast auf Englisch. Vielleicht können wir den DB mal in den Podcast ziehen. Wer weiß.
Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und vor allem auch fürs Daumen drücken und Supporten von zu Hause aus. Ich habe es wirklich gespürt und jetzt heißt's Schlafanzug aus und rein ins Leben.
Genau, und ich möchte auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön loswerden zu den unglaublich positiven Begleitungen unseres Treibens hier. Und das gibt auch ganz viel Auftrieb, das so zu machen. Und ja, schöne Woche euch, schönes Wochenende dann auch schon. Und bis zum nächsten Kickers Radio.
Wie wir in Hamburg gelernt haben, auf einem Müllauto, Mülle Grazie. Mülle Grazie fürs Zuhören. Ciao, ciao.